ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Julia Sparmann.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir freuen uns auch. Sie haben einen spannenden Beruf. Sie sind nämlich Sexologin und Sexualwissenschaftlerin. Wie oft müssen Sie sich da erklären, was Sie überhaupt machen?
Ja, sehr oft. Der Beruf ist wirklich noch nicht so bekannt und bei vielen geht dann erstmal Kopfkino los. Ein Beruf, der mit Sex sich auseinandersetzt, klingt erstmal sozusagen weit weg. Ich muss mich oft erklären und mein Tätigkeitsbereich ist tatsächlich hauptsächlich in der Sexualberatung und in der sexuellen Bildung mit Kindern, Jugendlichen und auch viel mit Erwachsenen.
Da muss man bei dem Thema Sex sowieso immer aufpassen. Ja, ist es dann auch jugendfrei? Kommt bei uns dann auch immer die Frage. Also die nächsten 2 Stunden, wird das jetzt für vielleicht Kinder, Schülerinnen, Schüler, die gerade zuhören, ist das jugendfrei?
Ich denke schon, dass es jugendfrei ist. Es kommt immer darauf an, natürlich, wie viel Kinder und Jugendliche sich überhaupt mit dem Thema vielleicht schon angenähert haben, wie das besprochen wird in den Familien oder in den Schulen. Ja, ob das Thema Sex ganz viel Scham und Aufregung auslöst oder ob es einfach ein Lebensthema wie viele andere für Kinder und Jugendliche auch ist.
Wie nehmen Sie das denn wahr? Das kriegen Sie ja hautnah mit. Also das Thema Aufklärung war ja früher noch mit so Bienchen und hinter vorgehaltener Hand. Wie ist das heute?
Ich nehme Kinder und Jugendliche wirklich viel, viel mehr aufgeklärt oder auch kompetent wahr. Allerdings merke ich auch, wenn ich in der Beratung bin, da habe ich natürlich mit Erwachsenen zu tun, die auch häufig Eltern sind. Und da merke ich schon nach wie vor einfach eine große Unsicherheit oder eine Sprachlosigkeit, wenn es darum geht, wie kann ich wirklich ganz konkret mit meinem Kind sprechen. Ja, wir alle wissen heute, dass Kinder altersgemäß Wissen an die Hand kriegen können oder dass es sehr hilfreich ist, um sie auch in ihrer Kompetenz zu stärken, in ihrer Selbstbestimmung oder auch ja, sie zu schützen in gewisser Weise. Und gleichzeitig haben wir die meisten Menschen einfach nicht gelernt, über Sex zu sprechen.
Ja. Diese Sprachlosigkeit liegt dann eher daran, dass es selber nicht vermittelt worden ist von den eigenen Eltern und das überträgt sich dann? Oder wie lässt sich das ausmachen?
Ja, schon. Ja, das ist ja die erste Umgebung, wo wir vielleicht mit Sexualität in Kontakt kommen oder ja, im besten Fall, wenn die Eltern das besprochen haben. Und dann ist auch die Frage, wie waren diese Momente? Waren das eher Momente, die mit ganz viel Scham verbunden waren, wo wir vielleicht irgendwie als Kinder gespürt haben, oh, das ist ein Thema, das ist eigentlich tabu, das ist eigentlich nicht besprechbar. Oder gab es einen freien Umgang, gab es eine Sprache, die mir zur Verfügung gestellt worden ist? Und wenn das der Fall war, dann ist es natürlich auch leichter, in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter selber Worte zu finden und Worte zu nutzen, die sich adäquat anfühlen.
Ja? Das heißt, es hat sich doch gar nicht so viel verändert in der sexuellen Aufklärung?
Ja und nein. Ja, ich meine, Sexualpädagogik ist in den Schulen mittlerweile etabliert. Ja, ist jede Schule oder sehr, sehr viele Schulen nehmen das Thema ernst und es ist Teil vom Bildungsplan und da ist natürlich eine Veränderung da. Und gleichzeitig sind wir ja jetzt Erwachsene oder die Erwachsenen, mit denen ich zu tun habe, haben eine große Altersspanne und je nachdem, was da für Prägungen im Hintergrund sind, fällt es leichter oder schwerer.
Es heißt schon mal, ja, die Kinder werden immer früher erwachsen, auch die Geschlechtsreife, lässt sich das beobachten?
Da gibt es immer wieder Studien dazu. Auch da würde ich sagen, ja und nein. Ja? Also die Spanne geht einfach weiter auseinander. Es gibt einige, die sozusagen FrühstarterInnen sind und es gibt ein großes Mittelfeld, die einfach nach wie vor im historischen Vergleich eigentlich ähnlich sind. Und es gibt heute doch auch viele Spätstartende, so wenn man so auf die Pubertät schaut und die Geschlechtsreife.
Als Sexualwissenschaftlerin wollen Sie aufklären und Wissen vermitteln über Sexualität. Warum ist Ihnen das so ein Anliegen?
Ja, ich bin seit einigen Jahren sexologisch tätig und sowohl in meinen Beratungssitzungen als auch in der sexuellen Bildung oder in den Kursen zur Sexualität, die ich hauptsächlich mit Frauen viele sozusagen durchgeführt habe, merke ich, dass wir zwar einerseits eine ganz aufgeklärte Nation zu sein scheinen und aber darunter auf der persönlichen Ebene ist häufig, große Wünsche nach Unterstützung oder nach Hilfestellungen. Wie genau kann ich mir denn meine Sexualität aneignen. Ja, dass wir da vielleicht bestimmte Sachen wissen. Und dann ist die Frage, wie kriege ich den Transfer vielleicht eigentlich zu mir als Person, als mit meiner individuellen Lust eigentlich hin? Und sozusagen aus dieser Erfahrung und auch aus den Rückmeldungen war eigentlich sozusagen der Impuls, auch dieses Buch zu schreiben, um einfach Dinge zur Verfügung zu stellen, die das Selbstgespräch oder die Erforschung des eigenen sexuellen Systems irgendwie unterstützen, ja, Frauen was konkret an die Hand zu geben.
Titel ist jetzt Befreite Lust. Das heißt, Sie unterstellen erstmal, dass es keine befreite Lust gibt?
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen doppeldeutig gemeint. Also ja, ich würde sagen, Frauen, die in die Beratung kommen, haben meistens ziemlich viel Stress oder einen Leidensdruck damit, sich nicht richtig zu fühlen, irgendwie das Gefühl zu haben, sie sind nicht normal, nicht Mainstream, ja. Und es gibt sozusagen wie so einen Stress mit dem eigenen Aussehen, mit dem gehadert wird, ja, was natürlich eine Rolle spielt, wenn ich mich in der Sexualität zeige, ja, da eintauchen will, mich hingeben will, dann spielt natürlich eine Rolle, wie wohl fühle ich mich in meinem Körper. Und wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo Leistung immer ein großes Thema wird. Ist. Und das macht einfach vor der Sexualität keinen Halt. Und das sind so viele Botschaften auch, die Stress machen.
Das heißt, Ihr Thema ist erstmal jemanden, der hilfesuchend zu Ihnen kommt, etwas zu entspannen mit dem Thema generell.
Ja, interessanterweise passiert das einfach auch automatisch. Ja? Wenn Menschen zu mir kommen, ist da ganz oft so eine hohe Anspannung, weil wir nicht gewöhnt sind, über das Thema offen zu sprechen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass sie vielleicht zum ersten Mal in der Beratungssitzung darüber ehrlich sprechen. Und allein das erleichtert ganz viel.
Ja? Wie sieht dann so ein Gespräch aus? Also was ist dann beispielsweise ein Thema, wenn jemand sagt, sie habe keine befreite Lust?
Ja, befreite Lust bezieht sich natürlich auf viele, viele Themen, mit denen Frauen kommen. Ja? Und das, die häufigsten, sage ich mal, die bei mir in der Praxis landen, wenn es jetzt Einzelpersonen oder Frauen angeht, ist die Frage, ja, bin ich normal mit dem, wie ich bin? Das kann unterschiedlich sein. Ist meine Lust ausreichend oder habe ich vielleicht zu viel Lust? Ja, auch da ist es irgendwie so eine, die ganze Bandbreite da.
Nur darf nicht grundsätzlich alles sein? Ist nicht einfach alles okay?
Ja, klar. Es dürfte grundsätzlich alles sein. Es ist die Frage, wie meine Bewertung davon ist. Und natürlich hat natürlich auch die Beziehungsdynamik spielt eine Rolle. Ja, wenn einer der PartnerInnen mehr oder weniger will, kann man den Eindruck haben, ich bin irgendwie zu viel oder ich bin irgendwie zu wenig und dadurch nicht normal oder ich weiß gar nicht, was mir eigentlich wirklich gefällt und kann so schlecht eigentlich kommunizieren oder initiativ werden. Aber ganz oft sind auch so Themen wie wirklich Schmerzen beim Sex zu haben oder ja, die Frage, wie geht eigentlich ein Orgasmus? Auch da mit so einem gewissen Gefühl, Orgasmus gehört zum guten Ton und ich möchte irgendwie, ja, möchte gerne das haben. Und ich finde das wunderbar, dass Frauen sich dafür interessieren, die eigene Lust, ja, der eigenen Lust wirklich auf die Spur zu kommen. Und gleichzeitig kann es total hinderlich sein, wenn es so ein Stressor ist.
Wenn es ja? So verkopft ist. Weil
wenn der Orgasmus einfach wie so der Beweis ist für einen guten Sex. Und wenn ich den nicht habe, dann kann das andere ja irgendwie nicht wertvoll sein. Oder dann bin ich vielleicht keine richtige Liebhaberin, weil der Orgasmus gehört heute zu dem Know-how, was man halt so haben sollte. Ja, da sind wir wieder bei den Bewertungen.
Der Untertitel Ihres Buchs ist ein Übungsbuch für Frauen. Inwiefern profitieren denn auch die Männer vom Wissen der Frauen? Auf die Männer müssen wir natürlich auch gucken hier heute Vormittag.
Ja, erstmal ist Sexualität natürlich irgendwie kein reines Frauenthema. Ja, also sozusagen alles, was ich auch hier sage, kann auch auf Männer übertragen werden oder sehr vieles. Im Buch ist es vielleicht nochmal sozusagen auf den weiblichen Körper oder auch weibliche Prägungen stärker fokussiert. Und gleichzeitig gibt es viele Querverbindungen auch zu Männern. Und natürlich, ja, ist es für Männer auch, kann es sehr interessant sein, wenn die Frauen sich ja auf eine eigene Forschungsreise begeben und einfach wirklich prüfen, welche Art von Sexualität stimmt für mich, was möchte ich vielleicht mehr spüren, wie ticke ich, was brauche ich, wenn sich Frauen für sich selber gut auskennen und für sich einstehen, ist das auch hilfreich in Beziehungen zu anderen Menschen und eben auch zu Männern.
Ja. Und es gilt ja für die Männer genauso. Wenn sie um ihre eigene Sexualität wissen, dann ist das genauso hilfreich. Und in der Kommunikation, die hatten Sie eben angesprochen, macht es das sicherlich leichter. Sie sagen, für die Lust ist gerade gut, eine gute Sinneswahrnehmung zu haben. Es gibt ja ganz verschiedene angenehme Sinnesreize. An was für Sinnesreize denken Sie da? Sie thematisieren das im Buch.
Ja, es geht darum, dass wir die Sinnesreize wirklich nutzen können, um mehr ins Spüren vom ganzen Körper zu kommen. Ja, unsere Sinne sind einfach so unsere Fühler zur Außenwelt. Und wir sind häufig geprägt, ganz viel über den Sehsinn zu machen, ja, über Bilder zu funktionieren, viel mit Fantasien oder auch Menschen nutzen Pornografie. Das heißt, der Sehsinn ist schon viel abgeholt. Und es ist die Frage, können wir die anderen Sinne nicht auch nutzen, um noch mehr wirklich in dieses Spüren von innen reinzukommen? Also, was rieche ich, ja? Was rieche ich im Raum? Was rieche ich an mir selbst, an meinem Gegenüber? Was kann der Geschmackssinn mir vielleicht mich dabei unterstützen, mehr in Kontakt zu kommen? Und natürlich bei der Sexualität viel das Haptische, ja? Das Spüren. Was kann ich wirklich wahrnehmen, wenn ich wach bin in meinen Fingern oder auf der gesamten Hautfläche? Wie kann mich das unterstützen, wirklich präsent zu sein und zu spüren, was es gerade zu erleben gibt? Weil Frauen kommen sehr häufig, aber auch Männer, ja, kommen häufig mit diesem Thema, ich merke, ich möchte mehr Intensität, ich möchte mich beim Sex mehr spüren. Wie geht das? Ich bin so viel im Kopf, ich will einfach mehr erleben. Und da helfen unsere Sinne sehr.
Was ist denn Ihre Antwort, wenn Sie mit Übungen kommen? Wie sehen die aus?
Oh ja, das ist breit gefächert. Also es gibt jetzt vor allen Dingen auch, also im Buch habe ich viele gesammelt, die so in verschiedene Richtungen gehen. Aber es geht hauptsächlich erstmal darum, die Körperwahrnehmung zu sensibilisieren und also sozusagen wie Ankerpunkte zu finden, mehr im eigenen Körper zu wohnen und mehr, sag ich mal, ein Gefühl für die eigene Erregung und Lust zu haben und zu bemerken, wie kann ich die eigentlich mit Hilfe meines Körpers stärker selbst gestalten, steuern, ja, über Bewegung, über Atmung, über das Lenken vom Aufmerksamkeitsfokus, wirklich das mehr in die Hand zu nehmen, Verantwortung oder, sag ich mal, zu merken, ich kann etwas bewegen, indem ich selber meinen Körper so oder so benutze oder darin bin.
Ja, Sie bieten dann sogar kleine Reisen an, da sind QR-Codes mit dabei. Ich habe da eine Reise gehört, da ging es zum Meer. Da kann man sich dann gleich mal kurz wegbeamen. Warum ist sowas wichtig?
Ja, also diese Sachen, die Übungen, die über die QR-Codes sozusagen angeleitet sind, sind einfach eher die ruhigeren, dass man wirklich einfach nicht lesen muss und dann einfach ins Spüren kommen kann. Und das so eine Sinnesreise oder Körperreise, die Bilder mit einbezieht, es kann hilfreich sein, um einfach, auch da haben wir dann die Bildwelt mit dabei und einfach dieses angenehme Gefühl, was unser Körper erinnert vom Meer, vom Wasser, vom Sand, also da werden indirekt die Sinne total aktiviert.
Es geht ums Thema Sex heute Vormittag und das Verlangen befreite Lust. Julia Sparmann, Sexologin, ist bei uns und Peter hat uns geschrieben und fragt, wie verändert sich das sexuelle Verlangen bei Menschen, die älter als 65 sind, wenn sie lange keinen Sexualpartner hatten? Lässt sich das beantworten?
Ist eine spannende Frage. Und wir kommen einfach immer wieder eigentlich auf uns selbst zurück bei dieser Frage. Und es ist eigentlich spannend, neugierig zu sein auf das eigene, auf die eigene sexuelle Lerngeschichte. Ja, weil egal wie alt man ist, wir entwickeln uns unser Leben lang beim Sex sozusagen oder in unserer Sexualität, was ja noch ein größeres Feld ist, einfach weiter. Und verschiedene Lebensphasen bringen vielleicht verschiedene Fragen oder Herausforderungen mit sich. Und gleichzeitig ist es sozusagen erstmal wichtig zu schauen, wie ist meine persönliche sexuelle oder meine Lustlogik, ja, wie ticke ich? Was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Verbote vielleicht in mir oder was erlaube ich mir sexuell? Was habe ich gelernt mit meinem Körper, wie gestalte ich eigentlich Sex und wie fühle ich Lust in meinem Körper? Und auch, welche Bedeutung hat Sex für mich? Ja, und. Also es ist sozusagen ein großes Feld, wo es sich lohnt, wirklich mal genauer hinzuschauen. Und dann zu gucken, natürlich, ne, sind wir im höheren Alter, gibt es vielleicht noch Alterungsprozesse, die da sich mit reinschmiegen. Und gleichzeitig ist es einfach wichtig, da den Blick auf die eigene Lust zu lenken.
es gibt ja dieses Klischee von wegen, ja, im Alter hat man keinen Sex mehr, Essen ist der Sex des Alters, das ist widerlegt.
Das ist widerlegt. Da geht es auch wirklich wieder weit auseinander. Es gibt Menschen, die wirklich gerne und häufig Sex im Alter haben. Es gibt Menschen, die sich von Sex verabschieden, weil sie merken, es ist einfach nicht erfüllend. Ja. Und natürlich klingt jetzt in dieser Frage so ein bisschen, ja, was könnte denn erfüllender Sex für mich sein? Oder was ist das, was, wie kann ich mein Begehren oder meine Lust auf Sex wieder aktivieren? Und da ist es einfach interessant. Es ist wie mit die Frage nach einem guten Essen. Was macht mir Appetit? Ja, was ist, wenn wir jetzt als Sex im Alter ist, das Essen? Was ist, was ein Lieblingsessen? Was schmeckt? Ja, das aktiviert unsere Lust aufs Essen.
Sie sagen auch, die Vorfreude ist ganz wichtig fürs Begehren und das genau. Verlangen. Also inwiefern? Das ist ja so eine eigene Fantasie dann wahrscheinlich, ne?
Ja, die Vorfreude speist sich aus positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn ich mich erinnern kann, dass dieser leckere Braten oder weiß ich nicht, die Lasagne so köstlich war, ja, dann kann ich das vorwegnehmen und sagen, oh ja, dieser Tomatengeschmack und das, das würde ich gerne wieder haben. So ist es auch beim Sex. Wenn ich wirklich schöne Erfahrungen hatte, die mich erfüllt haben, die wirklich irgendwie sich lustvoll angefühlt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wiederhaben will, größer.
Und jetzt tickt aber jeder natürlich beim Verlangen und beim Begehren unterschiedlich. Wie kriegt man raus, wie jemand tickt?
Ja, indem man vielleicht ins Forschen geht. Das kann sich ja auch im Laufe des Lebens ändern, ja, auch die Lust auf Dinge. Und jetzt an diesem Punkt, wo ich jetzt im Leben stehe, wieder neugierig zu sein. So, und da sind wir wieder bei den Sinnen, ja, was betört meine Sinne, was schaue ich mir gerne an, was fühlen meine Hände gerne, wie bewege ich mich gerne, was macht das mit meinem eigenen Empfinden, was höre ich vielleicht auch gerne. Also das zu aktivieren und zu gucken auch, ne, Sex ist natürlich irgendwie auch ein, wenn ich jahrelang keinen Sex habe, kann es sein, dass das einfach wie so ein bisschen runtergefahren ist. Und dann lohnt es sich da auch wieder neue Schritte zu unternehmen, ja, weil das auch einfach ein Übungsfeld ist. Das, was ich häufig fühle und nutze, das ist, springt schneller an.
Sie sprechen davon Gaspedal und Bremse. Vielleicht können Sie das kurz ausführen.
Ja, wir Menschen sozusagen haben im Laufe unseres Lebens gelernt, Dinge erotisch zu finden. Ja, und da haben wir einfach ganz unterschiedliche Geschmäcker oder was unsere Quellen sind, was erregend ist. Das nenne ich hier sozusagen auch im Buch das Gaspedal. Und das kann sein, dass das Gaspedal schnell angeht oder ganz langsam angeht, je nach Typus. Und es gibt aber auch die Bremsen im Leben. Zum Beispiel für viele Menschen, also sind das so Stressoren, ja, irgendwelche negativen Bewertungen oder Stress im Alltag, Krisen in der Beziehung und, die einfach Spannung erzeugen oder ja so ein Unwohlsein und die sozusagen auch die Lust ausbremsen. Und dann ist es manchmal die Frage, wie ist das gerade im Verhältnis? Und wenn die Bremsen sehr stark sind, dann sind vielleicht sogar die erotischen Reize kommen gar nicht so zum Zuge, wie ich es gerne hätte.
Wenn Sie als Sexologin mit Erotik-Klischees aufräumen wollen, was ist denn Klischee Nummer eins?
Klischee Nummer eins ist, alle anderen haben guten Sex, nur ich nicht. Das ist das, was oft Leidensdruck macht. Klischee Nummer zwei ist, Sex, richtiger Sex ist Penetrationssex, also Penis in Vagina, ja, wer das Wort nicht kennt. Ja, vielleicht auch sozusagen das Klischee Nummer drei, würde ich sagen, ist nach wie vor leider immer noch ein richtiger Orgasmus, ist allein der vaginale Orgasmus, der sich trotz viel Aufklärungsarbeit immer noch irgendwie auch hält.
Und Aufklärungsarbeit bedeutet zu sagen, Sex ist so viel mehr, höre ich daraus.
Sex ist so viel mehr. Sex ist das, was Lust macht und das kann an jedem Körperteil und mit allem, was wir sozusagen zur Verfügung haben, stattfinden. Das kann im Kopf stattfinden mit allem, was wir sozusagen zur Verfügung haben. Und da, wo ich merke, das ist für mich authentisch und stimmiger Sex. Ja? Egal, ob die Genitalien oder wie die Genitalien mit einbezogen werden.
Denn das ist ja wichtig für viele, beispielsweise Langzeitbeziehungen. Da ist das dann häufiger ein Thema, weil dieser klassische Sex dann manchmal weniger wird. Und emotionale Bedürfnisse werden auch ohne Sexualität erfüllt. Also inwiefern lässt sich darauf dann eingehen?
Ja, das führt häufig auch Paare wirklich auch in die Beratung, weil sie sich eigentlich ein aktives, lebendiges Sexualleben miteinander wünschen. und da der eine oder andere sozusagen weniger Lust hat im Laufe der Jahre. Und das liegt häufig daran, dass das Begehren vielleicht dann eher emotional motiviert ist, ja, dieses Gefühl von Verbindung, Verschmelzung, Vertrauen, dass das einfach im Alltag vielleicht so sehr abgedeckt ist, dass es mindestens für eine Person irgendwie eigentlich satt ist. Und dann ist die Frage, wie wollen wir uns als Paar bewegen? Das ist erstmal die Momentaufnahme, um dann zu gucken, wo könnten wir uns, wie könnten wir neugierig weiterforschen? Und das heißt dann oft, wie kann der Körper noch eine größere Rolle spielen, wenn das Emotionale eigentlich, die emotionalen Bedürfnisse abgedeckt sind? So, was ist eigentlich das, was ich an, vielleicht auch an körperlicher Lust mir noch, also oder als Beweggrund für den Sex dazugewinnen kann.
Und die körperliche Lust, die Übungen, ein Übungsbuch für Frauen, was Sie ja geschrieben haben, vielleicht können Sie da einfach mal eine Übung benennen, die Sie dann empfehlen.
Ja, das ist natürlich dann irgendwie in der Beratung immer sehr individualisiert. Es lässt sich jetzt ganz schwer eine Übung sagen. Aber alles sozusagen, was wirklich in dem Bezug oder die Beziehung zum eigenen Körper stärkt und auch, ja, wenn es um sexuelle Lust geht, den ganzen Körper, alle erotischen Stellen. Und für viele hat das einfach auch mit den Themen zu tun, die sozusagen im Beckenraum sind, also auch das Genital, den Beckenboden wirklich irgendwie zu erspüren, zu fühlen und da über Bewegungen, über Übungen, die wirklich sozusagen den ganzen Körper in Bewegung bringen, zu stärken.
Das Spüren ist also das A und O für eine befreite Lust. Lässt sich das auf einen Nenner bringen?
Das Spüren ist total hilfreich, um zu bemerken, was ist mein eigener sexueller Impuls in dieser Situation oder wo ist auch meine Grenze in dieser Situation und sich darin ernst zu nehmen. Also da wären wir jetzt eher weg von, ich befreie mich von irgendwelchen Sachen, sondern eher, welche Freiheit gebe ich mir selber, welche Erlaubnis gebe ich mir selber für den Moment.
Und das ist ja so häufig hilfreich bei Problemlösungen. Nicht dieses Weg von, sondern wo geht's hin? Also darauf zu gucken, welche Möglichkeiten gibt's.
Ja, und deswegen sage ich, es ist nicht nur das Spüren selbst, sondern es braucht auch einfach die Erlaubnis, sich auf den Weg zu machen und neugierig zu sein, was erlebe ich denn? Jenseits von dem, was ich vielleicht meine, erleben zu sollen.
Wir sprechen über Begehren und Lust und Ann-Marleen Henning, die Sexologin, die ja vielen durch verschiedene Formate in Fernsehen und Radio bekannt ist, die sagt, Sex als Lustobjekt und dazu dann auch noch makellos war gestern. Unterschreiben Sie diese Botschaft?
Sie sagt Sex als Lustprojekt, glaube ich.
Ich das falsch abgeschrieben.
Ja. Genau, und makellos war gestern, genau. Oft ist es sozusagen was wir sozusagen hatten, dieses Gefühl, ich muss irgendwie erstmal, ich muss gut aussehen, ich muss mich zeigen können, ich muss was hergeben, um Sex zu haben, ja. Und natürlich ist das am Anfang von einer Beziehung häufig wichtiger, als wenn man sich lange kennt, ja. Und oft haben wir so Bilder im Kopf, wie der Sex der anderen Leute aussehen, wie der aussieht oder wie er, ja, vielleicht auch, wir haben viele, viele Bilder in den Werbungen, im Fernsehen, in Pornografie, die uns auch prägen. Und deswegen war es mir total wichtig, auch wirklich mal echte Stimmen zu Wort kommen zu lassen im Buch, ja, die ganz unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Altersgruppen abbilden, um da einfach mal einen Einblick zu haben, wie könnte das ganz authentisch von jemandem beschrieben werden.
Ja, und da gibt es dann Beispiele, wie Sexualität erlebt wurde, auch über das Leben hinweg und unterschiedliche Lebenszyklen und Alter. Christine, Pauline und Elsa haben Sie damit im Buch. Von wem möchten Sie erzählen?
Ja, ich sag mal so, Pauline ist eine junge Frau, die einfach mit ihren paar 20 vielleicht da eine Generation abbildet. Christina ist um die 40 und die Elsa ist über 70. Und alle drei haben einen unterschiedlichen Zugang zu ihrer Sexualität und vielleicht ist sozusagen die Elsa mit ihrer längsten auch sexuellen Geschichte ganz interessant, weil sie sowohl von so einer Sprachlosigkeit aus ihrer familiären Prägung erzählt oder wie der Anfang in ihr Sexualleben recht holprig war, ja, so ein Herantasten mit einem recht groben ersten Mann, den sie hatte, wo der Sex einfach wenig genussvoll war. Und wie sie dann im Laufe ihres Lebens, auch in späterer Zeit, als sie auch schon über 40 war, einfach neue Erfahrungen gemacht hat, die dann sehr, sehr lustvoll geworden sind. Also wo sie selber viel für sich lernen durfte und mehr ins Gestalten gekommen ist und auch ganz frei davon erzählt, wie es heute ist mit über 70, mit ihrer Selbstbefriedigung oder dem Sex mit ihrem Partner.
Ja, und da melden sich auch SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es ist ganz interessant, dass ich heute Vormittag bei dem Thema, obwohl sie ein Buch explizit für Frauen geschrieben haben, aber die Männer profitieren ja auch und die Männer melden sich vor allen Dingen. Tim aus Bietigheim zum Beispiel schreibt nämlich und sagt, ich lese gerne Erotika und mir ist aufgefallen, dass mein Buchgeschmack hier meine eigenen Interessen ganz gut widerspiegelt. Lässt sich das sagen, dass man von dem, was man liest, auf den sexuellen Typ rückschließen kann?
Es ist auf jeden Fall total spannend, sich dafür zu interessieren, weil das, was unser Geschmack ist, vielleicht in der erotischen Literatur oder das, was wir gerne fantasieren, hat viel damit zu tun, welche Bedeutung vielleicht Sex für uns hat oder was uns sozusagen in Wallung bringt. Ja, häufig ist es einfach auch ja in Geschichten, hat es eine bestimmte Dramaturgie, ja, und so Spannungspunkte, wo sind die für mich? Wo merke ich, da stimuliert's mich oder da komme ich irgendwie, kriege ich irgendwie gute, lustvolle Gefühle. Und das kann schon darüber einfach einem Auskunft geben, was man vielleicht auch selber gerne empfindet, muss aber nicht zwingend. Manchmal ist es auch gegensätzlich. Ja, aber jetzt hier in der Beschreibung klingt's ja erstmal so, als wäre das sehr, sehr stimmig und kann auf den realen Sex übertragen werden.
Ist das etwas, was Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, was Sie denen beispielsweise empfehlen, etwas zu lesen und darüber auch sich zu erfahren und zu erkundschaften, was für ein Typ man ist? Oder besser gleich in die Erfahrung gehen?
Nein, mit Kindern und Jugendlichen, ich glaube, ich spreche da jetzt nicht so klare Empfehlungen aus, wie sie sich ihre Sexualität konkret aneignen sollen. Ja, es ist ja eher, dass ich dann sozusagen auf konkrete Fragen reagiere und gucke, was irgendwie gerade der Lebenswelt da entspricht. Aber ich finde es durchaus eine tolle Möglichkeit, also eine mögliche Erregungsquelle. Und wenn sie für einen funktioniert, ja, wenn diese Vorstellungen, diese Literatur oder auch Bilder gut funktionieren, ja, warum nicht? Wie gut, ja.
Julia Sparmann bei uns in SWR1 Leute, Sexologin und Sexualwissenschaftlerin. Ist es ein Traumberuf?
Ja, es ist ein Traumberuf. Also über Umwege, aber es macht mir echt großen Spaß.
Wie sind Sie das geworden?
Das ist eine richtig spannende Frage, weil ich sozusagen mein erster Beruf war die Theaterpädagogik und das ist auch nach wie vor was ich total schön finde. Und dann gab es in meinen 20ern eine Phase, wo ich selber sehr viele neugierig war, im Themenfeld Sexualität für mich zu forschen und so weiterzukommen. Und in diesem Zuge habe ich einfach wirklich, ja, mit vielen Menschen auch gesprochen und gemerkt, so wow, das Persönliche hat einfach so eine große Relevanz für viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensaltern. Und dann hat mich das irgendwie gepackt. Und auch, weil wenn man Menschen fragt und sie wirklich offen reagieren, merkt man, was das für ein wirklich feines und sensibles Thema ist. Und das hat mich sehr berührt. Und auch nach wie vor ist es in den Beratungen so, dass ich denke, so ja, es ist wirklich ein geschützter Raum. Und ich bin ganz dankbar und es ist kostbar, wenn Menschen sich da auch einfach öffnen.
Ganz viel Intimität, die da geteilt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben auch Hörerfragen bekommen, auch per Telefon. Hören wir direkt bei ihm rein.
Hier ist der Günni aus Tuttlingen. Ich hätte mal eine persönliche Frage an die Sextherapeutin. Wie ist es denn Ihr persönlicher Sex als Sextherapeutin? Hat man da den besten Sex der Welt oder gibt es da auch Probleme? Das würde mich mal interessieren.
Wie ist es? Auf jeden Fall habe ich den allerbesten Sex der Welt. Ja, das ist eine Frage, die wirklich immer viele Leute umtreibt, wenn man sich so beruflich damit beschäftigt. Ja.
Kommt ganz oft, könnte ich mir vorstellen.
Kommt total oft. Und ich glaube, es ist auch einfach so eine Zuschreibung. Entweder hat sie gar keinen Sex oder sie hat einfach den besten Sex der Welt. Und ich kann nur sagen, also ich werde jetzt nicht zu viele Details verraten natürlich, aber ich kenne ganz persönlich auch sehr unterschiedliche Phasen von empfindsamen Phasen, kraftvollen, lustvollen oder auch Zeiten mit viel Sexualität, mit weniger Sexualität. Und ich bin irgendwie total dankbar auch um diese verschiedenen Phasen und merke, es ist vielleicht die Qualität des Berufs, dass man so neugierig drauf schaut und dass ich an jedem Moment irgendwie mich erinnere, ah ja, wo soll es denn jetzt für mich weitergehen?
Und dennoch kann ich mir vorstellen, bei all dem, was Sie hören, für Sie in Ihrer Rolle ist es wichtig, gar nicht so viel von sich selbst preiszugeben.
Ja, das ist jetzt ja auch kein Thema, ne, in der Beratung oder in den Kursen. Da geht es ja um die andere Person und dann brauche ich auch natürlich irgendwie eine professionelle Distanz und es ist auch hilfreich, den Raum für andere zu halten und nicht das Persönliche da reinzumischen. Das ist die Qualität.
Ja, und die Distanz generell, also Sie erfahren sehr viel Intimes und manchmal braucht man vielleicht auch selber ein dickes Fell, um sich abgrenzen zu können. Wo holen Sie sich das?
Ja, vielleicht ist es nicht ein dickes Fell. Ich glaube, ich hole es mir viel über meinen Körper, über die Selbstregulation. Ja? Zu merken, ah ja, okay, was brauche ich, um Themen, auch schwere Themen, gut halten zu können. Und da ist einfach auch, das sind einfach so die Techniken, die wir sozusagen als Profis dann auch einfach lernen und uns selbst regulieren, dass wir wirklich gut da bleiben können.
Und ein Beispiel für eine gute Selbstregulation wäre dann, womit arbeiten Sie?
Ich arbeite mit meiner Atmung, ja, oder dass ich eine gute Sitzposition habe, in der ich einfach ja, gut geerdet bin, die Füße am Boden habe und den Raum halten kann.
Julia Sparmann ist heute Vormittag bei uns. Und vielleicht konstruieren Sie mal einen Fall, was so realistisch ist, was Sie im Täglichen erleben. Wer kommt da zu Ihnen?
Ja, ich will jetzt mal ganz bewusst eine Klientin mit Schmerzen, weil wir das heute auch noch nicht so viel besprochen haben und es wirklich ein weit verbreitetes Thema ist. Und dann kann man sich das so vorstellen, man vereinbart einen Termin und kommt einfach zur Beratung und dann geht es erstmal darum, wirklich das Anliegen zu verstehen. Jetzt in dem Fall wäre das sozusagen die Frau, die davon berichtet, dass sie beim Sex vielleicht schon seit jeher oder seit vielen Jahren wirklich Schmerzen, vaginale Schmerzen hat, wenn ein Finger, eine Zunge oder ein Penis in Kontakt kommt und sie nicht weiter weiß und großen Leidensdruck hat, weil es einfach auf den Haussegen in der Partnerschaft drückt oder dass einfach das Gefühl da ist, dass ihre sexuelle Welt eingeschränkt ist davon und sich das auch auf die Lust auswirkt.
Na klar, ja? Ist ja logisch dann.
Wenn
ja,
ich immer Schmerzen habe beim Sex, dann ist diese Vorfreude auf Sex geringer und es fängt viel an, wirklich so eine Angst-Schmerz-Spirale loszulegen.
Ja? Also Fall ist beschrieben, wie gehen Sie vor?
Wie gehe ich vor? Erstmal sind wirklich die ersten Stunden gebunkert für die Evaluation, weil ich möchte keine Standardrezepte geben. Das bringt meistens gar nichts. Ja? Mal so ein schneller Tipp verändert minimal was, aber in seltenen Fällen kommt er an der Tiefe an. Also es ist wichtig, dass alle Bereiche der Sexualität evaluiert werden. Natürlich vordergründig dieses Schmerzthema. Ja, wann tritt der Schmerz auf? War das schon immer so? Ist das, wie genau ist der Schmerz? Also sich für den Schmerz zu interessieren gemeinsam. Und das ist ganz spannend, was passiert. Weil meistens ist es so, dass wenn das Schmerzerleben da ist, dass das so wie weggeschoben. Mhm. Ich will den Schmerz nicht, der ist lästig, ich bin da irgendwie.
Ist ja auch erstmal verständlich, ne?
Ja, genau, es ist total verständlich. Und dann wirklich zu gucken, ah ja, da hat mein Körper eine Reaktion und sich für diese zu interessieren. Und dann geht es natürlich darum, wie tickt diese Frau grundsätzlich sexuell? Was hat Bedeutung? Was gibt ihr Lust? Was macht ihr Spaß und Freude? Und im Falle von wirklich genitalen Schmerzen ist es dann meistens total hilfreich, auf die Beziehung zum Genital zu schauen. Ja? Wie geht es mir grundsätzlich mit diesem Körperteil? Wie habe ich gelernt, damit umzugehen? Habe ich einen Namen dafür? Und so nach und nach wirklich diesen Bereich genauer auch zu erforschen, zu erspüren, mit den Fingern Kontakt aufzunehmen. Wirklich in so eine ganz konkrete Beziehungsarbeit zu gehen und zu gucken, wann ist der Schmerz stärker, wann ist er geringer, wenn ich selber in Kontakt bin mit mir. Und da steht sozusagen wirklich diese Selbstbeschäftigung im Vordergrund, weil losgelöst von einer partnerschaftlichen Beziehung ist vielleicht der Stress geringer, den ich sozusagen habe.
Es geht erstmal um die Selbsterforschung dabei. Kann denn am Ende, wie erfahren Sie das, kann der Schmerz beseitigt werden und verschwinden? Oder was ist am Ende vielleicht dann die Lösung?
Ja, der Schmerz kann in jedem Fall verringert werden oder komplett verschwinden. Ja, dann nutze ich auch gerne immer sozusagen meine Fachkolleginnen, die Beckenbodentherapeutinnen, die da auch wirklich noch richtig gute Sachen beitragen können. Und es kann natürlich dann ein erfülltes Sexualleben, auch genitales Sexualleben stattfinden. Nicht ohne Bedeutung sind dabei auch die Männer oder die Partnerinnen, die einfach da mit der Aufmerksamkeit auch unterstützen können, dass ja, dass die Frau wirklich in ihrer Selbstbestimmung und auch in ihrem eigenen Rhythmus Sexualität gestalten kann. Also da ist ein Wohlwollen und ein Verständnis und ein Mitforschen von Partnern wirklich sehr hilfreich.
Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, um welchen Zeitraum handelt sich das? Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht, das ist rauszuhören.
Das ist meistens nicht der Fall, dass es ganz, ganz schnell weggeht. Ja, es gibt aber durchaus Fälle, da geht es innerhalb von ein paar Monaten tatsächlich irgendwie weg. Es gibt aber auch Fälle, die sind länger. Und das hat natürlich mit der eigenen Geschichte zu tun. Wie lange ist der Schmerz da? Mit was für, also Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Das muss man genauer ergründen. Ja, was ist da sozusagen, was liegt da was Medizinisches vor? Ist es vor allen Dingen ein Spannungsschmerz, der entsteht? Also das ist eine komplexe Welt. Und es gibt da viel Hoffnung, man kann richtig gut was tun.
Mit diesen guten Nachrichten enden wir dann heute Vormittag. Ich sage herzlichen Dank, Sexualwissenschaftlerin Julia Sparmann in SWR1 Leute.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.